Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grassl und Matej. Hey Andi, schön dich zu sehen. Es ist mittlerweile Folge 37. Kannst du dir das vorstellen?
Unvorstellbar.
Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das du mitgebracht hast, und zwar über ein politikwissenschaftliches Buch oder Konzept dahinter, und zwar das Buch von Samuel Huntington, in dem er den Kampf der Kulturen oder auf Englisch Clash of Civilizations beschreibt. Und das ist eine Theorie in der Politikwissenschaft, die gerne kritisiert, heute aber auch benutzt wird. Und es hat die Hypothese, dass im 21. Jahrhundert Konflikte zwischen verschiedenen Kulturen prägend sein werden. Das Ganze werden wir uns gleich genauer anschauen, aber vorher gehen wir in die allseits bekannten flinken vier. Ich bin dran. Bist du bereit, Andi?
Ich bin bereit.
Noch keine iranische Antwort, trotz der amerikanischen Warnung um einen Vergeltungsschlag an Israel innerhalb von 48 Stunden, bleibt der Angriff bislang aus.
Ja, viele, sagen wir, die es mit Israel nicht so gut meinen, haben ja gemeinhin darauf hingefiebert, dass der Iran jetzt Rache nimmt an der Ermordung des Oberbefehlshabers der Quds-Einheiten in Damaskus, der jetzt schon mittlerweile über eine Woche zurückliegt. Bisher hat sich nichts getan und der Iran ziert sich, glaube ich auch deshalb, weil es das erste Mal wäre, dass der Iran direkt Israel angreift und nicht über Proxykräfte auf Israel einwirkt. Und für mein Dafürhalten, ich habe auch ein meinungsbehaftetes Video auf TikTok dazu gemacht, wird es auch dieses Mal nicht dazu kommen. Ich glaube, sie werden über die Hezbollah oder über andere Kräfte auf Israel einwirken, aber nicht selbst.
Tägliche Schießereien an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze lassen die Angst vor einem neuen Krieg im Kaukasus anschwellen.
Ja, Aserbaidschan nimmt nicht mehr an den vermittelten Meetings teil zwischen Armenien, der Europäischen Union, Amerika und eben Aserbaidschan, das wäre vorgesehen, weil sie darauf pochen, dass die Türkei sozusagen als ihr Vermittler auch noch mit am Tisch sitzt, aber das wird abgelehnt und mittlerweile stehen die Zeichen wieder auf Krieg im Südkaukasus.
Laut Financial Times ist eine Erweiterung des Sicherheitsbündnisses AUKUS um Japan und die Philippinen geplant.
Ja, also die Financial Times wollte wissen, am Sonntag herausgegeben, dass Japan und die Philippinen eben die Nächsten sein sollten, die da in dieser Eindämmungsarchitektur Chinas mitwirken sollen. Und das wird das Ganze eben näher an China heranbringen. Die Philippinen und Japan wären sozusagen die Ersten, die direkt betroffen wären, wenn es zu einem Konflikt mit China käme. Und das wäre dann schon so etwas, ich habe es beschrieben, als eine Art NATO-Osterweiterung auf asiatisch.
Nicaragua klagt Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Israels Krieg in Gaza an.
Ja, das hat jetzt ein bisschen Popularität gewonnen, beim Internationalen Gerichtshof zu klagen, nachdem die Klage Südafrikas gegenüber Israel so populär wirksam geworden ist, dass auch wirklich jedes Mal, wenn irgendein neuer Schiedsspruch kommt, dass sich wirklich die ganze Welt und vor allem die pro-palästinensische Sphäre darauf stoßt. Und ja, Deutschland sagt man jetzt nach, hier mitzuwirken bei Dingen im Gazastreifen. Ob allerdings der Internationale Gerichtshof das auch so sieht, das bleibt abzuwarten.
Das war's mit den flinken vier für heute. Sehr flink von dir. Super, Andi, danke dafür. Gehen wir weiter in das Thema Kampf der Kulturen oder hier auf Englisch Clash of Civilizations. Als wir es gestern im TikTok Live besprochen hatten, worüber wir reden wollen, hat die Masse unserer oder deiner Livestream-Zuhörer gedacht, wir sprechen über die App Clash of Clans. Darum soll es bewusst nicht gehen. Wir haben hier auch, leider werden wir nicht gesponsert von dieser App, aber wenn ihr Bock hättet, gerne. Also erzähl uns doch mal, wie du darauf kamst und was das mit dir macht.
Also das Ganze geht zurück auf einen gewissen Herrn Edward Gray, so nennt er sich zumindest. Der hat dieses Thema vorgeschlagen in meiner Telegram-Gruppe und ich dachte mir, hey geil, eigentlich ein Thema für uns. Und ich habe das vor einem Jahr in einem TikTok-Video schon mal angegriffen und es ist eigentlich total interessant, weil es eine These ist, die total streitbar ist, bei der man aber definitiv nicht von der Hand weisen kann, dass zumindest einiges davon ziemlich sicher stimmt. Also dieser gewisse Herr Samuel Huntington hat am Anfang der 90er Jahre, 93 um genau zu sein, in der Zeitschrift Foreign Policy.
Gute Zeitschrift, by the way.
Ja, sehr gut. Foreign Policy, Foreign Affairs, beide sehr, sehr lesbare Blätter. Wer sich wirklich für internationale Politik interessiert,
hat dort sehr renommiert auch, ja.
Ja, hat einen Artikel dort veröffentlicht, wo er eben diese These begründet, und die ist auf so viel Resonanz gestoßen, dass er Jahre später, im Jahr 1996, das Ganze dann auch als Buch herausgebracht hat. Darin sagt er, die Welt gliedert sich nicht mehr in politische Ideologien, wie es davor der Fall war. Also das 20. Jahrhundert kennzeichnet ja einen Kampf der Ideologien, in dem der Liberalismus, genau, gegen den Kommunismus, gegen den Faschismus kämpft. Und du hast mich darum gebeten, dich das jetzt genauer erklären zu lassen, was sozusagen im Vorgang zu dieser Theorie der Clash of Civilizations die politische weltbestimmende, der weltbestimmende Konflikt war und wie du es erklären würdest.
Ja, genau. Also er unterscheidet ja in Kulturen und Ideologien. Und er sagt, das 20. Jahrhundert, vor allem mit dem Kalten Krieg, war geprägt durch den Kampf der Ideologien. Und er sagt halt, aber diese Ideologien werden nicht der Grund sein, warum man im 21. Jahrhundert kämpft, sondern die Kulturen werden der Grund sein. Und da habe ich online von einen guten Vergleich gefunden, um diesen Unterschied zwischen Kampf der Kulturen und Kampf der Ideologien miteinander zu vergleichen. Und zwar stell dir vor, wir sind an der Highschool. In der Highschool, ich war 10. Klasse Highschool in Amerika und ich war in der Clique der Emos. Also ich habe mit den Leuten abgehängt, die alle, wie ich, lange schwarze Haare hatten und alle halt Eyeliner und Kajal und Skinny Jeans und irgendwie nur schwarz getragen haben. Ich weiß nicht, warst du in irgendeiner, in so einer Gruppe unterwegs? Warst du bei den Sportlern oder bei den Nerds?
Bei den Normalos.
Okay. Ja, okay, es ist halt auch ein sehr, sehr amerikanisches Beispiel, weil da hast du diese Grüppchen sehr stark. Und jetzt stell dir vor, du hast eine Schule, die verkörpert verschiedene Kulturen, indem du zum Beispiel hier eine Emo-Gruppe hast, da die Sportler. Die Sportler mögen sich vielleicht mit den Cheerleadern, die könnten einen Kulturkreis zusammen machen. Dann hast du hier noch wirklich die Nerds, die alle Schach miteinander spielen, und vielleicht die Cool Kids, die noch in der Schulband spielen oder sowas. Mhm. Das sind so die verschiedenen Kulturen. Und solche Kulturen hast du ja auch, und wir gehen später darauf ein, er hat ja 9 Kulturkreise, die er dann auf der Welt identifiziert. Und er sagt, die sitzen mittags niemals irgendwie an einem Tisch zusammen. Niemals würde der Nerd irgendwie bei den, oder der Emo noch weniger, bei den Footballern am Tisch sitzen. Weil es sind verschiedene Kulturen, die mögen sich nicht miteinander. So, jetzt kommt aber die Highschool am anderen Ende der Stadt. Da hast du die gleichen Kulturkreise wieder. Und es geht auf einmal um einen Wettkampf, keine Ahnung, der Staat verspricht irgendwie der besten Highschool, die kriegt dann irgendwie Geld, um neue iPads zu kaufen oder wie auch immer. Was er da, das würde halt jetzt kicken, du hast diese eine Highschool vertritt diese Ideologie und die andere Highschool diese Ideologie, die andere Ideologie. Und der Kampf dieser Highschools ist ein Kampf der Ideologien. Und um diesen Kampf der Ideologien zu gewinnen, würden sich auch an einer Highschool die Kulturkreise mal zusammen an einem Tisch setzen, um halt einen guten Plan auszutüfteln. Dann sitzen halt dann die Nerds zusammen mit den Künstlern am Tisch und basteln ein cooles Bühnenbild, die Cheerleader mit den Emos machen halt einen geilen Tanz und alle arbeiten halt zusammen, weil es um diesen Kampf der Ideologien geht. Und dann ist der Wettkampf mit der anderen Schule, man gewinnt den, aber 2-3 Tage später wird es wieder zurückgehen in die Kulturen. Und obwohl man für eine Sache, für eine gemeinsame Ideologie gekämpft hat, bleibt man dann doch wieder an seinem eigenen Mittagstisch in seiner eigenen Emo-Gruppe. Und so kann man sich das vorstellen, dass er beschreibt, okay, Kultur ist stärker als Ideologie. Man kann zwar für Ideologie die Leute für eine kurze Zeit irgendwie zusammentrommeln, und so beschreibt er das eben dann auch im Kalten Krieg, die Blockkonfrontation, aber im Endeffekt ist es immer nur vorübergehend, und dieser Kampf der Kulturen, der Kampf zwischen Emos, Sportlern, Cheerleadern und Nerds, der ist derjenige, der sich in der Zukunft weiter festigen wird und der Grund sein wird für die Konflikte im 21. Jahrhundert. Und das ist so die Kernhypothese von seinem Buch, über die wir jetzt gerne streiten können oder die du bitte noch ein bisschen mehr entfaltest, weil ich hatte zum Beispiel diese 9 Kulturkreise, also was sind seine Emos, Cheerleader und Sportler?
Also er beschreibt die 9 Kulturkreise als westlich. Das erklärt sich fast von selbst. Das ist eben die westliche Hälfte Europas zum damaligen Zeitpunkt, sogar noch mit eingeschlossen Ungarn, Slowakei, Polen, baltische Staaten und die USA, Kanada, Australien gleichermaßen wie auch Neuseeland. Dann sagt er, zweite Gruppe orthodox, das heißt die osteuropäische Hälfte fast gleichbedeutend mit dem Warschauer Pakt, abzüglich der Staaten, die ich vorher erwähnt habe. Dann die islamische Welt, die buddhistische Welt, die hinduistische Welt, die afrikanische, die lateinamerikanische, die chinesische und die japanische. Das sind die neuen Zivilisationen, die er erkennt. Und jetzt ist die weitere Hypothese, dass die Konfrontationen eben an den Default Lines, dort wo sich diese Zivilisationen Bruchlinien
heißt
treffen.
Im Deutschen, ja. Ja.
Und das denkt er halt drüber, dass sich immer wieder Konflikte eben dort zeigen, wo sich diese Dinge treffen.
Jetzt im Schwerpunkt, unter nur diesen Einschub, ja. Im Schwerpunkt zwischen drei Kulturen, also er sagt insbesondere die westliche Zivilisation, die chinesische und die islamische, zwischen diesen drei Kulturen wird es seiner Meinung nach am heftigsten rasseln.
Ja. Sorry. Und jetzt muss man sich zurückversetzen. Wir sind im Jahr 1996 beziehungsweise 93 und er behauptet das. Und er steht in der Antithese zu Francis Fukuyama, der sagt, nein, nicht der Kampf der Zivilisationen, sondern das Ende der Geschichte ist das, was jetzt kommt fürs 21. Jahrhundert. Also man hat sich ja gemeinhin im Marsch auf das Jahr 2000 hin überlegt, was machen wir mit diesem neuen Jahrtausend, wo führt das hin, gesellschaftlich, politisch? Und Fukuyama hat gesagt, also jetzt, wo sozusagen der Liberalismus ideologisch über den Kommunismus und schon früher über den Faschismus gesiegt hat, ist das Ende der Geschichte eingetreten. Der Liberalismus ist hervorgegangen als der Sieger und deswegen werden wir jetzt für absehbare Zeit alle zu Liberalisten werden. Wir werden uns alle an die Demokratie halten. Wir werden alle Freimarktler sein. Das ist die Zukunft. Das ist jetzt einfach so. Und ich würde sagen, durch die 90er hinweg hatte er gefühlt auch recht. Viele Leute hätten ihm recht gegeben. Und der erste große Fakt, der halt dann das Pendel hat ausschlagen lassen zugunsten von Huntington, war 9/11. Weil es eben genau das, was er prognostiziert hat, nämlich 5 Jahre davor in seinem Buch, nämlich dieser erste Clash zwischen islamischer Welt und westlicher Welt hat sich da eben ausgetragen am World Trade Center. Und dann infolgedessen Irakkrieg, Afghanistankrieg war sozusagen die erste Bestätigung. Aber was natürlich auf der anderen Seite auch gesagt werden muss, viele Konflikte im selben Zeitfenster, die vielleicht nicht so eine große Öffentlichkeit erfahren haben, haben innerhalb von Zivilisationen stattgefunden. Die Trennungskriege Jugoslawiens beispielsweise. Oder die, wobei man da auch wieder sagen kann, also jetzt denke ich gerade selbst laut, man könnte sagen, okay, Huntington würde jetzt Jugoslawien in dieselbe Zivilisation tun, aber Jugoslawien ist eigentlich ein Mini-Clash der Zivilisationen, denn es treffen dort die Orthodoxen auf die westlichen und auf die islamischen. Und das war ja vielleicht der Hauptgrund, neben der ethnischen Komponente, warum es dort geclasht wurde. Also wie würdest du es sehen? Wie recht hatte Huntington?
Ich finde, man konnte diese Entwicklung oder diesen Beef zwischen Huntington und Fukuyama, hieß der, oder?
Mhm.
Man konnte den auch in der NATO und aber auch in der deutschen Gesellschaft gut mitverfolgen. Also Kalter Krieg ist vorbei, die NATO überlegt, okay, Ende der Geschichte, sollen wir uns auflösen, brauchen wir uns überhaupt noch? Und dann erst mit 9/11 dann der Beginn dieser Out-of-Area-Einsätze der NATO. Und du hast da auch in Deutschland dieselbe Entwicklung. Okay, jetzt Kalter Krieg ist vorbei, brauchen wir die Bundeswehr überhaupt noch? Mama demonstriert auf der Straße gegen die Bundeswehr. Können wir die nicht abschaffen? Können wir jetzt hier nicht wieder mehr Geld in Bildung stecken? Und das haben wir ja dann auch gesehen, dass man eingespart hat. Und dann kickte hier 9/11 auf einmal halt die Armee im Einsatz, dann werden Auslandseinsätze wieder relevant. Und so hat man, finde ich, gesellschaftlich wirklich diese Diskussion nachverfolgen können. Und ich finde es halt auch wichtig, bei aller Kritik von ihm, dass man, es ist halt ein Modell. Und viele machen halt raus, dass das seine Weltansicht ist und dass es so sein muss. Aber es ist halt ein Modell und ein wissenschaftliches Modell und damit ein vereinfachtes Abbild der Realität. Und er hat nur 9 hier Zivilisationen und wenn du jetzt halt schon sagst, okay, in dieser Zivilisation ist halt schon wieder andere Zivilisation. Ich meine, es kickt halt auch voll ins 21. Jahrhundert, wo es darum geht, die Leute wollen alles halt übelst einfach und einfach erklärt und sobald es kompliziert ist, bilden sich Verschwörungstheorien und sowas. Und da ist es, finde ich, schon ein guter Ansatz, um zu erklären, wie Konflikte entstehen können. Aber ich würde halt jetzt nicht dieser Hypothese folgen, dass es jetzt nur aufgrund verschiedener Zivilisationen zum Streit kommen. Und das ist ja auch das Thema ist auch ein heißes Eisen gleich, weil auch Far Right und halt die rechtsextreme Bewegung das gerne nutzt, wenn es halt dann um Flüchtlingsbewegungen und Migrationsströmungen und hier Weapons of Mass Migration, wie dieses Buch hieß und sowas, wenn es um dieses Thema geht. Also deswegen ist es auch ein spicy Thema, was dann wirklich kontrovers diskutiert wird und was dann auch das linke politische Spektrum ist auf dieser Hinsicht halt großer Feind von diesem Huntington. Und ja, man kann natürlich Kritik an ihn üben, aber jetzt, bevor wir dahin gehen, lass noch weiter erstmal, ich sehe, du willst.
Nein, ich wollte genau dorthin, wo du jetzt von alleine hingegangen bist, also wir treffen uns am selben Ort wieder. Nämlich aus dem Grund, dass man... oder dass ich das Gefühl habe, dass Huntington sowas wie der moderne Nietzsche ist, auch wenn sie der eine ihr Philosoph ist und der andere
gefühlt seine politische
Geisteskrank.
Also, nee, Nietzsche war geisteskrank, der ist ja der Philosoph. Ja.
Aber beide wurden gewissermaßen etwas missverstanden und ihre Ideologie wurde zweckentfremdet für das Vorantreiben von politischen Agenten. Und das ist hier nämlich auch der Fall, dass halt Nietzsche mit dieser Vorstellung des Übermenschen, man im Nachhinein halt gesagt hat, er hat den Boden bereitet für die Nazis beispielsweise. Und bei Huntington ist es halt so, dass aus seiner Clash of Civilizations Sache eine Essenz vor allem von Rechtspolitikern herausgezogen wird. Diese Kulturen sind inkompatibel miteinander. Sie können dauerhaft nicht miteinander leben und man sollte sie definitiv nicht vermischen. Das ist das, was sehr viele als Essenz daraus ziehen. Und deswegen, all Zuwanderung ist eigentlich Invasion. Das ist ja auch das, was wir in den USA gerade sehen, die jetzt gerade, also wenn wir es nach Huntington beschreiben, wäre das, was sie gerade vorfinden an ihrer Südgrenze, wäre eine Invasion aus der Zivilisation Lateinamerikas in die westliche Welt. Gleichermaßen wird das in Europa so gesehen mit der islamischen Welt in die westliche Welt hinein. Und dann könnte man selbst den Ukraine-Krieg genau dort einordnen, weil man eben sagen kann, hier trifft sich wieder der Westen und die orthodoxe Welt. Und es ist ja eben, wenn man das alles so durch dieses vereinfachte Prisma sieht, dann wird man schnell eben zu, ich würde mal sagen, einem ziemlich lupenreinen Rassisten. Weil du eben sagst, okay, das und das gehört nicht zusammen, die sind prinzipiell anders als wir. Und deswegen, weil sich dieser Fakt oder dieser vermeintliche Fakt eben bestätigen lässt, dadurch, dass sich dort Konflikte ereignen, ist es jetzt einfach so, wir können alle anderen kulturellen oder gesellschaftlichen Prismen, durch die wir Menschen betrachten könnten, ob jetzt biologisch, ob jetzt durch das Zusammenleben, durch die Organisation, durch die Kommunikation, durch die wirtschaftliche Verflechtung, können wir komplett verwerfen. Am Ende des Tages wird immer der Clash of Civilization stimmen. Und das ist halt eine Vereinfachung, wenn man die vornimmt, die kann zu Konsequenzen führen, die dich halt sehr rassistisch zurücklassen, meiner Meinung
nach. Ja, und vor allem, er ist bei dieser Vereinfachung gar nicht stehen geblieben. Und das nervt mich am meisten, wenn die Rechten ihn als Knüppel benutzen oder die Linken auf ihn einknüppeln. Er hat vielleicht eine Diagnose gestellt mit diesem Clash of Cultures. Aber er hat ja auch eine Therapie vorgeschlagen. Er sagt ja auch selber, der Westen muss, um neue Konflikte zu vermeiden, auch andere Kulturvorstellungen und andere Wertvorstellungen berücksichtigen. Das ist eigentlich voll linkes Narrativ. Und er sagt, es sei ein Irrtum, Modernisierung mit westlicher Kultur oder Verwestlichung gleichzusetzen. Die Werte des Westens würden in anderen Kulturkreisen nicht als universelle Werte anerkannt. Also ich meine, bestes Beispiel dafür ist halt zum Beispiel Afghanistan. 9/11 Auslöser dann auch und spielt hier Huntington in die Karte. Dann ist die NATO mit den Amerikanern, die Deutschen auch, 20 Jahre in Afghanistan. Die Amerikaner versuchen dort eine Demokratie nach amerikanischem Vorbild zu implementieren, anstatt irgendwie... dann ein angepasstes Konzept denen zu geben. Man versucht halt wirklich westliche Werte überzustülpen. Das gleiche auch im Mali, wo sich in Zentralafrika, wo sich der Westen immer mehr rauszieht und man ist davon ausgegangen, die wollen alle demokratische Wahlen. Nee, wollen die vielleicht gar nicht so sehr wie wir. Also es ist auch falsch, dieser Gedanke, wir gehen dahin, hauen den einmal mit dem westlichen Hammer um die Ohren oder bauen den mit dem westlichen Hammer westliche Brunnen und dann läuft es alles. Und er sagt genau das, nee, Moment mal, es ist viel komplexer. Du kannst nicht dahin gehen, dein Westen-Ding aufbauen und dann erwarten, dass es funktioniert, sondern die haben andere Kulturvorstellungen. Also er selber, um das abzubinden, ist ja selber sehr kontrovers und die einen nutzen dann seine Diagnose, die andere seine Therapie, aber er macht sich halt eigentlich, wie es für einen Wissenschaftler sich gehört, Feinde auf beiden Seiten. Und das wird halt gern, er wird halt dann auch reduziert und dann sage ich mir, bitte Leute, lest sein Buch, bevor ihr irgendwie ihn als Waffe benutzt, weil er da auch nicht stehen geblieben ist bei diesem Clash of Civilizations.
Ich würde an dem Punkt Huntington jetzt trotzdem noch einen Vorwurf machen. Denn selbst sein weitergedachtes Narrativ ist ein zutiefst westliches. Und mir ist es am Wochenende sehr bewusst geworden. Ich kann jetzt kurz anekdotisch werden, weil viele diesen Menschen auch kennen. Also wir hatten ja meinen Freund Daniel zur Thematik China mal hier zu Gast in unserem Podcast. Und ich bin am Sonntag mit ihm zusammengesessen. Und wir haben eben so ein bisschen diskutiert über alles Mögliche, Gott und die Welt. Und dann sind wir irgendwann zum Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ist dir jemals ein Chinese begegnet, der mit dir wirklich zwanghaft politisiert hat und dir sozusagen den Kommunismus aufgedrückt hat? Habe ich nachgedacht und ich musste sagen, nein. Das ist absolut keine chinesische Art und Weise zu handeln. Chinesen, obwohl wir so große Angst vor ihnen haben gemeinhin, sie sind keine Missionare. Und wir würden das, aber wir würden es ihnen so aus unserem eigenen Wesen unterstellen, weil wir halt, und das muss man historisch einfach so sagen, wir sind Missionare. Wir waren kirchliche Missionare, wir sind politische Missionare, wir sind ideologische Missionare. Wenn wir wohin gehen, dann machen wir das. Und deswegen gehen wir davon aus, dass unsere Feinde das halt auch machen würden mit ihren Themen. Aber ich habe jetzt persönlich noch nie einen Chinesen erlebt, der jetzt wirklich zu dir hingeht und sagt, Kommunismus ist das Beste. Und hier ist der Grund A, B, C, D, E, F, G. Und dann haben wir uns halt hinterfragt, warum das so ist, warum das manche machen und warum nicht. Und natürlich konnten wir in unserer Diskussion zu keinem wissenschaftlichen Rückschlüssen kommen, aber unsere Hypothese war, der Monotheismus, und der verbindet ja zum Beispiel die islamische Welt und die westliche Welt, zumindest historisch, ist die Frage, wie christlich die westliche Welt noch ist. Aber ich glaube, dass der Monotheismus, und da hätte ich dann gerne deine Einschätzung als Theologe, der Monotheismus macht uns, weil wir daraus hervorgehend ja sagen, es gibt nur einen Gott, es kann nur einen geben, macht uns automatisch zum Missionaren für alle, die etwas anderes oder was Multipleres glauben. Und das ist eigentlich ein verbindendes Charakteristikum in der, mit der westlichen und islamischen Welt, während das mit der fernöstlichen Welt halt überhaupt nicht übereinkommt. Weil die machen Buddhismus am Morgen, Konfuzianismus am Abend und ist auch gut.
Ja. Das ist halt besonders der Exklusivitätsanspruch, so heißt es, den die christliche Religion hat. Der Weg zum Heil, der dann den christlichen Religionen, und da unterscheidet sich katholisch und evangelisch auch nochmal deutlich, der dann nur halt durch Christus oder nur durch die Sakramente das Heil gibt und in anderen Religionen dann maximal irgendwie Teilwahrheiten, aber nicht die endgültige Wahrheit entdeckt werden kann. Und da haben die anderen Religionen dann schon einen anderen Anspruch. Also es hat mich auch in Indien immer so überrascht. Ich war ja mit der Kirche, man könnte schon auch so Missionarisierungs-, also man hatte schon verbunden dann eben mit Unterstützungsleistungen und karitative Arbeit, aber so gehört ja auch dazu, dann Missionarisierung oder Missionisierung. Und da war halt dann bei den 20 Millionen Gottheiten, die die Hinduisten in Indien haben, da kam halt dann Jesus oder der christliche Gott noch als 20 Millionen und Einster dazu. Kann ja nicht schaden, neben deinen Schuhen und deinem T-Shirt noch einen weiteren Gott, Jesus Christus, dabei zu haben. Vielleicht droppt er auch mal ein paar Perks oder sowas. Also das ist halt da der Gedanke. Und deswegen hast du diesen Exklusivitätsanspruch. Also ich finde den Vergleich mit den Religionen interessant und da wäre auch meine Kritik und dann das, an ihm, aber ich sehe schon, dass du rein
ganz,
willst.
Ganz kurz noch, um das abzubinden. Deswegen, infolgedessen, weil er aus diesem westlichen Mindset kommt, also er ist ja ein Westler, Huntington, würde ich ihm unterstellen, aus diesem Exklusivitätsanspruch jetzt auch politisch zu denken und zu sagen, die Zivilisationen haben in ihrem Geltungsraum einen Exklusivitätsanspruch. Und das mag eben für die westliche Welt und das mag eben für die islamische Welt der Fall sein, aber ich würde sagen, auf die sieben anderen Zivilisationen, vielleicht noch in der lateinamerikanischen Welt am ehesten, aber sonst würde ich das schon fast in Frage stellen, ob die immer einen Exklusivitätsanspruch in ihrer Welt überhaupt haben, abgesehen mal davon, dass es viele andere Kritikpunkte auch noch gibt und du wirst jetzt welche hinzufügen.
Ja, und zwar, dass er sehr halt seine Kultureinteilung sehr auf Religion, und ist halt die Frage jetzt, Religion im 21. Jahrhundert, welche Rolle spielt es noch? Vor allem in dem Westlichen ist es ja, du hattest, wann war es, letztes Jahr in Deutschland oder vorletztes Jahr schon diesen Trend in Deutschland, wo du zum ersten Mal mehr Deutsche, die nicht Mitglied in der Kirche sind, als Mitglied in der Kirche. Du hattest da diesen Punkt, an dem es weiterging. Also, wer hat heutzutage noch, ich meine, in Amerika ist es ja wieder cross-cultural gerade. Wenn du deine Eltern schockieren willst, machst du dir kein Tattoo auf die Stirn oder färbst dir deine Haare blau, weil das ist ja alles mittlerweile normal geworden. Sondern wenn du deine Eltern in Amerika schockieren willst, dann gehst du in die Kirche und wirst Christ. Also so schockt man heutzutage, weil es halt so cross-cultural und so counter-cultural mittlerweile ist. Also Religion ist jetzt nicht mehr der, zumindest im Westen, nicht mehr der Punkt. Und im Islam würde ich vielleicht noch mitgehen, dass da die Religion noch weiter oben steht als in Deutschland. Aber diese Reduktion auf Religion ist meiner Meinung nach ein bisschen veraltet. Aber es geht ja trotzdem, und das ist ja auch immer spannend, welcher Einfluss die Religion dann auf die Kultur hat. Und dementsprechend könnte man dann schon wieder argumentieren, die christliche Tradition hat schon einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Kultur, die wir hier im Westen haben. Und damit, ja, ist der Vergleich vielleicht wieder einfacher zu ziehen, aber das wird auf jeden Fall zu kritisiert an ihm. Und wo ich dann gar nicht mitging, und ich glaube, wir finden beides, also ich bin eher der Meinung, und so ist, finde ich, auch das Narrativ heutzutage eher, dass der Kampf der Ideologien der Grund sein wird, warum es knistert und nicht der Kampf der Kulturen. Also es wird nicht Emo gegen Sportler sein, sondern es wird Highschool gegen Highschool sein, meiner Meinung. Und da, wenn man mal guckt, jetzt sicherlich gibt es da Überschneidungen zwischen Ideologie und Kultur, aber du hast ja oft, wir hatten ja auch mal eine Folge zu Autokratie versus Demokratie. Ja, und das ist ja eigentlich Ideologie. Wobei natürlich auch dann demokratische Ideologie, das kann nur in gewissen Kulturkreisen entstehen. Also auch da ist die Trennung nicht so haarscharf zwischen Ideologie und Kultur. Aber ich glaube, dass die Konflikte der Zukunft, und ich meine, die Welt ist sich ja einig, die große Achse ist die Frage im Indopazifik. Amerika und China, die großen Player. Und Amerika ist jetzt keine eigene Kultur. Man kann ja auch nicht sagen Westen und China, weil schon allein, wenn man vergleicht die unterschiedlichen Ansätze zwischen Deutschland und China und Amerika und China, da ist ja man von Decoupling und die anderen De-Risking, das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Deswegen glaube ich schon, dass sich in Zukunft die Frage hier Demokratie versus Autokratie, solche Ideologien und dann eben
Siehst du
das.
das wirklich als ideologisch? Das wäre jetzt meine große Frage. Ist denn die neue Weltordnung, die sich vielleicht jetzt gerade formt, ist sie eine der Autokratien gegen die Demokratien? Oder ist sie viel pragmatischer als das? Würden die Autokratien auch mit Demokratien abhängen, wenn sie ihnen einen Vorteil bringen und umgekehrt?
Ja, ich würde jetzt vielleicht nicht auf Autokratie und Demokratie reduzieren, vielleicht nochmal eine Ebene drüber, und das ist nur eben das politische Konzept hinter der Ideologie, und das ist nur eine Art Subideologie. Wir sind jetzt auf einem sehr abstrakten Niveau, aber ich glaube schon, du hast halt alte Werte, die dann eben auf, oder konservative Werte, die auf liberale Werte stoßen, und das sehe ich halt als Ideologie. Wenn du mal beobachtest, wie halt Russland sich über das Woke und LGBTQ lustig macht und die Ukraine halt auch für die Freiheit davon sozusagen kämpft mit ihrer Annäherung an die EU, dann sehe ich da halt eine Ideologie, die aufeinander stößt und keine Kultur, weil die Kultur Russland-Ukraine ist, das ist ja fast, also slawische Kultur ist, du hast ja sogar russischsprachige Minderheiten, also das ist ja eigentlich fast schon dieselbe Kultur, nur der Auslöser für den, ja, okay, ich habe es jetzt sehr vereinfacht, dann natürlich jeder, der sich ein
Nein,
bisschen
ich
damit.
wollte ich nur ein bisschen triezen.
Aber der Auslöser war ja, dass das Assoziationsabkommen Richtung EU 2013, 2014 der Ukraine.
Ja.
dass sie sagen kein Sowjet mehr, sondern EU. Wir wollen jetzt, dass man uns vorschreibt, wie groß die Banane sein darf und wie maximal sie angewinkelt sein muss. Wir wollen halt Richtung EU und nicht mehr. Und das ist meiner Meinung nach Ideologie. Aber es ist halt jetzt, es ist schwierig, weil es halt ein akademisches Konzept ist und da müsste man eigentlich eindeutig definieren, was Ideologie ist und was Kultur ist, damit man solche Wischereien jetzt nicht hat. Aber um es runterzubrechen, meiner Meinung nach wird nicht aufgrund Kulturkreisen, nicht aufgrund mit welcher Religion ich aufgewachsen bin, zum Knistern kommen, sondern Ideologie. Bin ich dafür, dass der Staat viel eingreift und viel vorschreibt und die Regeln vorgibt, oder bin ich dafür auf der anderen Seite, dass der Staat viel Freiheit gibt und die Menschen einfach machen lässt? Aber jetzt hier feuerfrei.
Ich sehe es weniger politisch als das. Also ich würde sagen, es ist die Zeit noch nicht gekommen, wo sich entschieden hat, ob es definitiv so kommen wird. Ich sehe einen Grund, warum man das so sehen würde, warum man es so prognostizieren würde. Aber ich bin der Meinung, dass es viel pragmatischer ist als das. Also wenn du siehst, wie sich Allianzen finden im Moment, über manchmal auch die ganz einfachen der Feind meines Feindes ist mein Freund Prinzipien, dann hängen die ideologisch häufig gar nicht mehr so stark zusammen, wie das vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall war. Den Amerikanern war es immer verdammt viel wert, dass ihre Bündnispartner einen gewisse Standards einhalten müssen. Oder sie haben zumindest nach außen so getan. Aber mittlerweile, weil man sich das auch gar nicht mehr leisten kann, weil man sonst vielleicht in der Bündniskonkurrenz verlieren würde, macht man sich mit immer, immer autokratischeren Systemen gemein. Und man könnte ja behaupten, dass die Saudis als Bündnispartner der Amerikaner in der arabischen Welt oder die Vereinigten Arabischen Emirate, dass die eigentlich nie wirklich dieselbe Ideologie getragen haben wie die Amerikaner, und trotzdem waren sie mit den Amerikanern immer gut. Da geht es ganz einfach um den gemeinsamen Nutzen beziehungsweise um den gleichen Feind. Und da würde ich sagen, die Art und Weise der Auswahl der Bündnispartner ist viel weniger ideologisch diskriminatorisch, als du es dargestellt hast. Ich glaube, dass es da um, weil du sagst jetzt, die Ukrainer kämpfen um den Anschluss an den Westen. Man könnte somit sagen, den Wechsel der Zivilisation. Sie wollen von der einen Zivilisation in die andere wechseln, Bild, nach Huntington. Ja, ja. Aber ob das Azov-Bataillon jetzt für die LGBTQ-Rechte kämpft, die sehen das wahrscheinlich anders, während die aufgeschlossenen liberalen Ukrainer das sehr wohl so sehen. Das heißt, du hast den Konflikt schon einmal innerhalb der Nation um die Deutungshoheit der ideologischen Motivation, wofür es überhaupt zu kämpfen geht. Ja, und, ja. Und deswegen gibt es ja auch in Russland eine Opposition, die jetzt weitestgehend außer Landes ist. Das soll heißen, oftmals verlaufen die zivilisatorischen Linien scheinbar auch durch Länder.
Im Westen vor allem, wo halt Demokratie hält es ja inhärent einfach in seinem Bestand, dass du halt unter dir verschiedene Ideologien versammelst und dann einfach die Mehrheit oder der Kompromiss dann diese Ideologie sich durchsetzt. Aber du hast natürlich innerhalb dann der westlichen Zivilisation immer noch verschiedene Ideologien innerhalb eines. Ich glaube, das ist halt einfach ein Demokratieproblem. Aber ich fand es interessant, was du hier mit Militär und Bündnispartnern, weil Huntington sagt auch, Anfang des 21. Jahrhunderts, die ersten Jahrzehnte, wird weiterhin der Westen hier an der Macht bleiben. Aber später wird er verblassen. Und er sagt dann, ja, okay, die werden vielleicht weiterhin auf Wissenschaft oder Forschung oder technologische Entwicklung, da werden sie weiterhin die Babos sein. Aber in den anderen Bereichen werden halt die anderen Zivilisationen nachrücken. Und er beschreibt es, weil die vor allem halt die Kontrolle über die Machtressourcen haben. Und dann hast du halt sehr viel dann auch grüne Technologie, und wir sehen ja schon, wie China wirklich dann Monopole bei Lithium zum Beispiel hat. Aber hier noch ein Gedanken, weil er sagt, der Westen bleibt jetzt auch nur so lange an der Macht, weil er die Überlegenheit bei der Anwendung von organisierter Gewalt hat. Und das kickt halt, die Amerikaner sind halt nur noch, oder der Westen ist halt nur so stark noch in diesem Bild von Huntington, weil die Amerikaner und die NATO halt das größte und das stärkste Bündnis der Welt wären. Jetzt stell dir mal vor, die Amerikaner und die Chinesen wären gleich auf, und die Amerikaner könnten sich bedroht fühlen und könnten gar nicht diese Kulisse auffahren im Indopazifik. Ich meine, China hat ja jetzt schon da auch manche würden es als aggressive Expansionspolitik bezeichnen, Es wird natürlich viele auch über die Amerikaner sagen, aber die wäre ja noch aggressiver, wenn die Amerikaner ihre ganzen wirtschaftlichen und Interessen nicht mit dieser fetten Faust des Militärs oder wie Huntington es sagt, der Überlegenheit bei der Anwendung organisierter Gewalt hier abbecken könnten. Also das finde ich nochmal ein interessanter Punkt.
Aber die Qualität der Amerikaner oder sagen wir dann des Westens nach Huntington ist es einfach auch Bündnisse zu bauen. Und das hat keiner in dieser Form meiner Meinung nach jemals in der Menschheitsgeschichte so geschafft wie die Amerikaner. Weil wenn wir es jetzt nach Huntington begreifen und wir schauen uns diese Karte nochmal an, wo wir die neuen Zivilisationen haben. Und wenn wir jetzt darüber reden, wer wirklich im amerikanischen Bündnis eine Rolle spielt, nicht nur erzwungenermaßen, sondern freiwilligermaßen sich da angeschlossen hat. Wir haben im Hergang über Japan und die Philippinen geredet. Dann sehen wir, dass im amerikanischen Bündnis Zivilisationen des Westens vertreten sind, Zivilisationen der Orthodoxie vertreten sind, Zivilisationen
des... Ja, aber ich glaube, da ist halt seine Karte veraltet. Weil da hattest
okay,
du...
Okay, meinetwegen.
Wenn du sagst, die Orthodoxie, also ich sehe hier, Osteuropa ist halt noch vieles orthodox, so ähnlich halt Warschauer Pakt grenzmäßig. Du hattest danach halt schon neue Mitgliedsländer, die reingekommen sind. Also Rumänien zum Beispiel, Bulgarien, Griechenland, das sind alles Länder, ja, die sind noch orthodox, aber die würde ich mittlerweile halt mehr als westlich einordnen, als orthodox. Spannend finde ich halt, Japan hat er ja nochmal als neunte Gruppe separat. Ja. Auch da ist es halt aus der Zeit gefallen. Also Australien, Neuseeland hat er mittlerweile schon westlich. Japan würde ich mittlerweile auch vollkommen westlich einordnen.
Das können wir militärisch so sagen, aber ich glaube zivilisatorisch würde ich widersprechen. Also Japan ist ja doch ein Unikum, oder nicht?
Ja, kulturell definitiv. Mhm. Schon allein, weil es halt eine Insel ist. Mhm. Aber ideologisch würde ich es halt eindeutig halt westliche Werte unterstellen. Und jetzt, weil du sagst, okay, die Amerikaner schaffen es, sich Bündnispartner zu holen. Ja, ich bin halt der Meinung...
Nämlich aus anderen Zivilisationen.
Ja, das sehe ich eben nicht.
Das ist der Punkt. Okay.
Also, wenn du mal guckst, Neuseeland und wen sie sich da alles schnappen im Mittleren Osten, nicht im Mittleren Osten, na, hier im Indo-Pazifik, Australien, UK, oder was heißt UK, ist ja nicht da, aber halt für Orkus auch. Du hast ja alles noch hier westliche Länder. Jetzt können wir halt diskutieren, wie sie sich Verbündete im Mittleren Osten holen jetzt vielleicht. Saudi-Arabien oder Israel sogar. Aber Israel würde ich dann wahrscheinlich auch schon fast wieder auf westlich einstufen. Das hat er ja hier gar nicht gemacht. Mhm. Wäre ja auch nochmal ein Riesenfass, das ganze Ding auf Gaza und Israel anzuwenden. Mhm. Und da ist halt die Frage dann, die Saudis. Also das ist halt auch nur opportunistisch.
Ja, das wird halt nicht von der Bevölkerung getragen. Also das ist glaube ich, da würde ich jetzt Huntington keinen Vorwurf machen, wenn du eine demokratische Abstimmung unter saudischen Staatsbürgern abhalten würdest, ob die Amerikaner der größte Bündnispartner sein sollten und ob amerikanische Truppen sozusagen im heiligen islamischen Land zugegen sein sollten, dann würde das, da bin ich mir ziemlich sicher, mit einem klaren Nein beantwortet werden. Und es gibt sogar Aussagen von Mohammed bin Zayed, dem Herrscher von Abu Dhabi und somit auch den Vereinigten Arabischen Emiraten, on record, wo er sagt, wenn irgendjemand in Mekka aufsteht und der neue Prophet wird, dann sind 80% meiner Armee so am nächsten Tag bei dem in der Gefolgschaft und die versuchen, das Kalifat wieder aufzubauen. Also die wissen, dass die Loyalität zu ihrer Zivilbevölkerung durch Wohlstandsgewinn erkauft ist und nicht durch ideologische Vertiefung. Also insofern
ja,
stimmt
gleichzeitig,
das schon.
Gleichzeitig weicht ja auch die harte Linie jetzt gegen Israel wieder auf mittlerweile. Also da ist Saudis haben jetzt auch schon...
Aber ich würde sagen, eben das ist ein Phänomen der Herrscherfamilie und nicht ein durch die Breite der Bevölkerung getragenes Phänomen. Und somit hat Huntington in dem Fall sogar recht.
Ja, ja. Nee, ich verstehe, was du sagst. Ja, aber auch da zeigt sich, es ist halt jetzt ein Modell, mit dem kann man gut diskutieren, aber es zeigt halt auch nicht die komplette Realität und ist in manchen Bereichen vielleicht veraltet, aber hat meiner Meinung nach seine Berechtigung in einzelnen Bereichen, um halt mal ein Gespräch zum Laufen zu bringen. Also ich könnte mir vorstellen, das ist gut zum Beispiel mal in der Schulklasse an die Wand zu werfen und dann mal drüber zu diskutieren oder sowas.
Ja, also find ich auf jeden Fall einen Gedanken wert und es ist ja auch das Interessante, verschiedene Theorien, verschiedene Hypothesen gegeneinander antreten zu lassen und dann mehr oder weniger auch die Leute die eigene Entscheidung treffen zu lassen, was für sie mehr Sinn macht oder was vielleicht der Realität mehr entspricht. Hast du noch was hinzuzufügen
Ja, nur abschließend, weil seine Prognose in die Zukunft hatten wir ja schon gesagt, der Westen wird so ein bisschen verblassen. Ich meine, das ist ja auch etwas, was wir in anderen Podcasts aufgreifen. Also mir fallen jetzt auf die Schnelle 3 Stück ein. Wir haben über Afrika gesprochen, wo wir gesagt haben, okay, die sind vor allem wegen ihrer Demografie, weil so viele junge Menschen sind, können die aufholen. Wir hatten dann eine Folge über Indien, wo wir gefragt haben, ist es eigentlich die geheime neue Supermacht oder Weltmacht, weil es da ähnlich aussieht. Dann haben wir China immer die Frage, okay, wird China jetzt den Westen überholen? Also man kann ja auch. Das war, glaube ich, Thomas von Aquin, der gesagt hat, man kann ja auch am Ziel rauskommen, wenn man den falschen Weg gelaufen ist. Vielleicht stimmt ja seine Prognose überein, nur den Weg, wie er hingekommen ist, ist halt dann völlig falsch, so wie ich bei einem Orientierungsmarsch auch zufällig dann irgendwie das Ziel erwische, obwohl ich die Punkte nicht abgelaufen habe. Das kann ja auch dazu kommen. Also ist halt jetzt die Frage, ob und warum es sich so entwickelt. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass du Akteure wie den globalen Süden, der vor ein paar Jahren noch belächelt wurde und keine Rolle gespielt hat, außer in der Entwicklungshilfe, dass die aufsteigen und eine neue Rolle spielen werden. Er nennt es dann Indigenisierung, dass die nicht westlichen Kulturen da wieder aufleben. Also das kann ich schon sehen.
Ja, ist halt die Frage, ob es noch Punkte dafür gibt, wenn der Rechenweg nicht stimmt. Aber
Ja, genau. Ja,
das,
guter
das,
Punkt.
das, das, glaube ich, ist der Menschheitsgeschichte ziemlich egal. Gut, dann würde ich sagen, schöne Episode mit kontroversen Auffassungen und gerne auch euren Kommentaren in der Sektion unterhalb des Videos. Genauso gern empfangen wir auch ein Like und ein Follow von euch auf sämtlichen Plattformen, nicht nur hier auf YouTube, sondern auch gerne auf Spotify und umgekehrt. Und damit danke ich dir, David, fürs Dabeisein und den Zuhörern fürs Zuhören.